Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer.
Queer Eye. Diese Feel-Good-Show auf Netflix. Die habt ihr bestimmt entweder selbst schon mal geguckt oder zumindest davon gehört. Also das Prinzip ist immer gleich. 5 queere Menschen, die Fab Five, die kommen zu Leuten nach Hause, ja, und die ziehen im Prinzip einmal deren Leben auf links.
Let's help this former nun find a future hun.
This is a chapel.
Is that holy water?
Yes.
Yes, healing journey. We're upon you.
You might learn something about yourself in the process.
I need to scream. I deserve to be happy.
I deserve to be happy.
Da wird die Wohnung umgestylt, es gibt schicke neue Klamotten, einen neuen Haarschnitt. Aber es geht eben nicht nur um diese vermeintlichen Oberflächlichkeiten, sondern vor allen Dingen auch um psychische Struggles, die die Leute haben, um gesellschaftliche Themen. Ja, und am Ende liegen sich irgendwie oft alle weinend in den Armen und man selbst hat eventuell auch mitgeheult, weil es wirklich rührend ist. So, gerade ist die 8. Staffel von Queer Eye gestartet und im Vorfeld, da sind ein paar Sachen passiert, die mich zu dieser Folge inspiriert haben. Es geht um Anthony Porowski. Der ist bei Queer Eye, ja, so der Experte für Essen und Wein. Gefühlt macht er in jeder Episode irgendwie Guacamole, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, Anthony Porowski, der war bis Ende letzten Jahres mit einem Mann zusammen. So, dann hat er Anfang Januar ein paar Bilder gepostet, auf denen war eine Frau zu sehen, die man als seine Freundin interpretieren könnte. Ich sag deswegen könnte, weil man weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt seine Freundin ist, ob das einfach eine random Freundin ist, ob es was Offenes ist, ob es was Festes ist, man weiß es einfach nicht. Aber trotzdem, Diskussionen, die sind losgegangen über seine Sexualität. Manche Menschen, die zeigen sich da in den Kommentaren auf Instagram enttäuscht tatsächlich, weil sie dachten, er sei ja schwul, was er übrigens nie gesagt hat. Also der war vorher auch mit Männern und Frauen zusammen. Ja, und genau deswegen gucken wir in dieser Folge auf Biphobie bzw. Bi Erasure. Also auf die Ablehnung von Bisexualität und vor allen Dingen auch auf die Unsichtbarmachung. Ich habe darüber mit Frank Thies gesprochen. Der ist Lehrer, Diversitätsbeauftragter und Bi-Aktivist und er hat unter anderem auch die Bi Plus Pride mitgegründet. Das ist eine Demo und Initiative, die sich für die Belange von Bi Plus Menschen einsetzt. Also Menschen, die mehr als ein Geschlecht anziehend finden. Ich habe Frank erstmal gefragt, überrascht dich diese Reaktion jetzt bei diesem Post von Anthony Porowski irgendwie?
Nein, also es ist halt ganz klar, dass die Leute, die wollen immer die Leute in irgendwelche Schubladen stecken. Und da gibt es halt irgendwie die Hetero-Schublade und dann gibt es halt, wenn wir außerhalb der konservativen Schiene denken oder vielleicht mittlerweile tatsächlich insgesamt irgendwie auch natürlich noch die Homo-Schublade, aber Bi passt einfach nicht da rein. Damit können die Leute nicht umgehen, das verstehen die nicht, das macht ihnen Angst und daran denken sie gar nicht. Und wenn man auf der Straße zwei Menschen Händchen halten oder knutschen sieht, denkt man bei zwei Männern, ja, das sind ja zwei Schwule, und bei zwei Frauen denkt man, die sind lesbisch. Und beim Mann und Frau denkt man gar nichts. Und wenn man dann unbedingt bedrängt wird, ja, sag doch mal Sexualorientierung, was haben die denn für eine Sexualorientierung? Dann sagen die Leute, normal oder wie? Ach so, heterosexuell meinst du. So, dass alle sechs im Prinzip bisexuell sein könnten, daran denkt niemand irgendwie. Obwohl ganz viele Leute, also der größte Anteil der queeren Community, also der Lesben, Schwulen, Trans, Inter, Bi, Pan, Inter, Asexuellen, so weiter, macht den größten Anteil, machen tatsächlich die B-Plus-Community aus. Und ja, das wissen viele Leute nicht und sie sind halt einfach irgendwie unsichtbar. Manchmal natürlich auch selbstverschuldet, aber ganz häufig werden bisexuelle Menschen halt auch unsichtbar gemacht, ganz aktiv.
Leute haben unter diesem Post auch kommentiert, it's giving hetero, also ne, das sieht so heterosexuell aus. Dann haben andere wieder kommentiert, so, das ist Bi-Erasure, was ihr da macht, also quasi Bi-Löschung. Was steckt dahinter, hinter Bi-Erasure?
Ja, das ist ja so ein Begriff halt aus der Forschung halt bei Sexual Erasure. Und es dreht sich halt einfach darum, dass man zum Beispiel auch Freddie Mercury, kennt ja nun jede Person eigentlich von Queen, ganz klar bisexuell, hat bis zu seinem Lebensende sowohl mit Frauen als auch mit Männern sowohl romantische als auch sexuelle Beziehungen geführt und wird immer wieder gesagt, oh, die schwule Ikone, und wird immer darüber gesagt, er sei schwul, obwohl es ganz klar ist, dass er bisexuell ist. Es ist auch ein Film über ihn, auch sehr bekannt und in meinen Augen auch in vielen Punkten sehr gut gelungen sozusagen und eben schon ausgeglichen, aber als er dort sagt, also die Rolle natürlich dann, dass er bisexuell ist, sagt seine Freundin in dem Film, nein, bist du nicht, du bist schwul. Und dann wird nichts mehr weiter darüber gesagt und dann denkt man so als zuschauende Person, ach ja, ja, bisexuell gibt es ja auch gar nicht. Anderes Beispiel ist zum Beispiel auch ein bekannter Film, Brokeback Mountain. Alle reden immer, ja, die schwulen
Diese
Cowboys.
Diese Cowboy-Nummer, ne?
Ja, genau. Und lustigerweise, es sind keine Cowboys und sie sind auch nicht schwul. Es sind nämlich bisexuelle Schäfer. Ja, und da gibt es sogar schon in der Forschung einen Buchtitel dazu, sozusagen, der sich darüber lustig macht. Ne? Alle reden von schwulen Cowboys, aber es sind bisexuelle Schäfer. Okay.
Liegt das daran, dass Menschen es gerne möglichst einfach hätten?
Ja, und immer gerne entweder oder. Und was dazwischen ist oder was sie nicht kennen, das macht ihnen Angst. Und ja, bisexuell bedeutet natürlich auch ein bisschen was in Frage stellen. Diese klare Entweder-Oder-Geschichte. Und wer ist nun der nächste Partnerin, die nächste Partnerin, wenn man nicht monogam, dauerhaft schon die erste große Liebe gefunden hat und dabei bleibt, dann rätseln die Leute, ja, und wer ist es denn nun so? Und es gibt monogame Bisexuelle, aber es gibt auch polyamore Bisexuelle und auch Swinger, ja, auch das gibt es sozusagen, aber es gibt es auch bei heterosexuellen Schwulen und Lesben sozusagen. Ja, es ist einfach so, dass den Leuten das halt Angst macht, dass sie das nicht genau einsortieren können und das wollen sie ganz gerne und wollen dann ganz schnell Klarheit über alles haben sozusagen. Und es wird auch was in Frage gestellt. Ja, dann denkt man halt auch mal ein bisschen drüber nach und hinterfragt auch etwas und kommt dann vielleicht darauf zu sagen, dass man offener vielleicht auch ist und dass Liebe eben Liebe ist und dass man Menschen liebt und dass das eigentlich was Schönes ist.
Über das Thema Bi Erasure oder Bi Invisibility, da haben wir bei Deutschlandfunk Nova auch schon mal mit Max Rogal gesprochen. Der klärt unter anderem auf Instagram als 321 Max zu queeren Themen auf und er sagt, Beispiele für Bi Erasure, die gibt es eigentlich massig.
Ein Beispiel ist Robin Ox. Die ist eine bisexuelle Aktivistin in den USA und war eine von den ersten Frauen, die die gleichgeschlechtliche Ehe eingegangen ist. Hat sich selbst immer als bi bezeichnet, wurde aber dann in den Medien und Berichten über ihre Ehe immer als lesbisch bezeichnet, weil es ja die gleichgeschlechtliche Ehe war, die Gay Marriage. Und damit wurde ihre Bisexualität auch unsichtbar gemacht, obwohl sie ja ausdrücklich nicht lesbisch war, sondern bi.
Und ein anderes Thema, das unseren Blick auf Bisexualität prägt, das sind Darstellungen in den Medien. Also zum Beispiel in Filmen und Serien.
Bisexuelle Menschen werden dann meistens so dargestellt, dass sie entweder verwirrt sind, also die können sich nicht entscheiden. Bisexuelle Männer sind meistens ja sowieso schwul, trauen sich nur nicht, sich komplett zu outen. Deswegen behaupten sie, sie wären doch noch bi. Und bisexuelle Frauen entscheiden sich am Ende eh für den Mann, aber experimentieren so ein bisschen rum. Das heißt, es wird davon ausgegangen, am Ende muss sich ja jeder für den Mann entscheiden und es ist nur so ein bisschen Spielraum davor, was ja auch nicht stimmt. Aber das ist eben gerade auch in vielen Medien so, dass Bisexuelle, gerade in der Serie Elite zum Beispiel, gibt es viele Charaktere, die mit Charakteren von beiden Geschlechtern auch intim werden, aber das wird dann auch immer als sexualisiert, also bei einer Orgie oder als Affäre dargestellt und weniger auf einer romantischen Ebene. Aber zum Glück wandelte sich das ein bisschen, aber das war ganz lang das vorherrschende Bild in den Medien. Also entweder verwirrt oder gierig.
Habe ich hier schon öfter lobend erwähnt, werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal machen. Die Serie Sex Education, die ist zum Beispiel wirklich ein positives Beispiel, finde ich. Ja, das ist so eine Coming-of-Age-Serie, spielt in einer britischen Schule. Da geht's ums Erwachsenwerden, um Freundschaften, Beziehungen. Es geht um Breakups, Verluste. Also wirklich alles, was Spaß macht und ja, auch was keinen Spaß macht. Und bei Sex Education, da gibt's tatsächlich verschiedene bisexuelle Charaktere, die dann auch noch total unterschiedlich dargestellt werden. Da gibt's zum Beispiel Adam. Der wird von Connor Swindles gespielt und der struggelt zuerst total mit seiner Identität. Und für Ola, die von Patricia Ellison gespielt wird, da ist die Erkenntnis, ich bin bi, aber zum Beispiel total befreiend. Und nochmal zurück zu Anthony Porowski und diesen Spekulationen. Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass da auch teilweise wirklich Enttäuschung bei den Fans im Spiel war. Also da war das wirklich so ein Thema, dass Menschen so nach dem Motto drauf waren, boah, also ich bin jetzt irgendwie schon enttäuscht davon, dass hier meine Queer-Eye-Ikone, die ich als schwul gelabelt hatte, da mit einer Frau zu sehen ist. Und nochmal, ne? Wir wissen gar nicht mal, ob diese Person überhaupt die Freundin von Anthony ist. Und ich denke da so ein bisschen, ja, also diese ganz initiale Enttäuschung, die kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Allerdings muss man ja auch sagen, das beruht auf einer völlig falschen Idee von einer Person, weil Anthony Porowski da zum Beispiel nie gesagt, dass er schwul ist, sondern der hat seine Sexualität immer als fluide beschrieben und gesagt, ja, also er ist halt mal mit der Person und mal mit der Person zusammen und da spielt jetzt das Geschlecht irgendwie nicht so eine Rolle. Und diese Serie, die heißt ja auch nicht Gay Eye, sondern Queer Eye. Und das ist am Ende dann irgendwie so eine Projektion, das Ganze. Und man erwartet da Dinge von Menschen, die die überhaupt nicht erfüllen können, weil die Realität einfach ganz anders ist. Ich habe Frank Thies deswegen auch mal gefragt, kannst du dieses Enttäuschungsgefühl, kannst du das nachvollziehen?
Jein, muss ich dazu sagen. Also einerseits natürlich, wenn man sagt so, oh, das ist für mich ein Vorbild oder so, dann freut man sich und ich kenne das natürlich schon auch, dass ich auch bisexuelle Menschen, Promis kennengelernt habe und sage, oh super, dann haben wir jemanden wieder, der als bi geoutet ist. Da gab es irgendwie diesen einen Schwimmer, diesen Olympiasieger, der hatte sich als bisexuell geoutet und dann auf einmal, ach nee, ich bin doch schwul oder bin jetzt schwul, identifiziere mich nach einer Zeit als Schwule. Auch sowas gibt es. Sexualität kann auch fluide sein. So, und jetzt ist er halt als schwul geoutet. So, das ist ja aber auch okay. Und dann sage ich ihm nicht, nein, bist du nicht, du musst bisexuell sein. So, damit komme ich ja auch klar. Und das geht mich auch gar nichts an. Das ist seine Identität und nicht meine. Deswegen muss ich auf der anderen Seite sagen, also erstmal habt ihr genug Vorbilder schon. Also schwul, lesbische Vorbilder gibt es ja irgendwo mehr, weil es entweder die Leute, die dann bisexuell sind, ausgelöscht werden, indem sie dann anders bezeichnet wird. Und Leute, die jetzt sagen, ich bin in monogamen Beziehung, wie zum Beispiel Anna Paquin aus True Blood, dann wird gesagt, ach ja, jetzt bist du dann wieder heterosexuell. Und sie so, nein, meine sexuelle Identität ändert sich nicht nur, weil ich eine Beziehung gerade führe, die monogam ist. Ich meine, man wird ja auch nicht plötzlich asexuell, wenn man plötzlich Single ist. Das ist doch Unsinn. Ja, von der Seite kann ich es natürlich verstehen, wenn man sich freut, auch die Person finde ich ganz toll und die ist ja genauso wie ich. Und ich meine, ein bisexuelles Vorbild kann ja auch für eine schwule Person ein Vorbild sein, wie andersrum, ne?
Womit strugglen denn bi- bzw. pansexuelle bzw. sexuell fluide Menschen nochmal anders, als das zum Beispiel schwule und lesbische Menschen innerhalb der queeren Community tun?
Also das Ding ist halt sozusagen, dass es halt von beiden Seiten einfach eine Diskriminierung tatsächlich gibt. Und gerade jetzt letzten Sonntag haben wir gehört auf einer wissenschaftlichen Online-Konferenz aus Hamburg, eine Wissenschaftlerin, Rahel, hat eine Studie durchgeführt. Und da kam halt wirklich der Wunsch von bi-plus-sexuellen Menschen, dass sie mehr Akzeptanz von der queeren Community bekommen. Gar nicht so sehr von der heteronormativen Gesellschaft, sondern einfach so, hey, hier sollte eigentlich ein Safe Space sein. Und ich denke eigentlich, wenn ich in die queere Community komme, dass ich dort willkommen bin und dann aber die Erfahrung mache, nee, ich werde doch auch ausgeschlossen. Und dass da ein Wunsch ist, dass sich das verbessert. Also hier ist noch was aufzuholen. Natürlich gibt es auch positive Erfahrungen. Aber es scheint irgendwie auch laut der Studie einfach noch so zu sein, dass dort einfach was fehlt sozusagen. Also die Akzeptanz, so wie man ist, zu sein so.
Hat sich denn das Ansehen von Bi-Plus-Menschen innerhalb der queeren Community verändert über die letzten Jahre?
Ja, das denke ich schon. Also ich muss natürlich auch sagen, auch durch unser Engagement mit der Bi-Plus-Pride, wir haben halt diverse Städte, die die Bi-Flagge am 23.09. mittlerweile hissen. Dadurch, dass die gehisst wird, passiert ja nicht viel, aber dadurch, dass darüber berichtet wird, so und auch einige BürgermeisterInnen sich da mit hinstellen und dann das Ganze auch die Sichtbarkeit anerkennen und dadurch hat sich schon einiges geändert und auch wenn unsere Demo in Hamburg durch die Hamburger Innenstadt nicht mit einem Hamburg Pride konkurrieren kann und man sagen kann, ja, das sind ja auch Zehntausende. Aber es sind viele Leute da, die sagen so, ich fühle mich hier zu Hause und danke, dass ich hier sein darf. Und das erste Mal fühle ich mich gesehen und dann tatsächlich auch Tränen kommen vor Freude. Dann ist da was wert. Und ich hoffe nur, dass die Medien tatsächlich, die schlafen nämlich immer noch. So, es gab zwar Berichte, aber immer noch zu wenig. Das ist dann manchmal doch wieder nicht interessant, wenn man da keinen Skandal hat oder sowas. Und auch da ist das Wording einfach teilweise eine Katastrophe. Es wird manchmal immer noch von Homo-Ehe geredet und nicht für Ehe von alle. Oder wird dann nur gesagt, ja, Blutspendeverbot endlich aufgehoben für schwule Männer. Und man sagt sich, nee, auch für Transpersonen und bi-plus sexuelle Menschen. Warum betreibt ihr weiterhin Bisexual Erasure? Und das ist eben keine Kleinigkeit. Und so sagen, ach ja, jetzt sagen wir nicht so genau. Und was soll denn das? Immer dieses Rumgemeckere. Es macht was mit den Menschen. Gerade junge Menschen fühlen sich eben nicht gesehen, haben ein höheres Selbstmordrisiko, outen sich seltener, fühlen sich nicht anerkannt in der Community und noch da oben drauf, im März ist ja Bisexual Health Month, auch das dafür ist es wichtig, halt, dass es immer noch auch mehr Gewalt in Beziehungen gibt gegenüber Bi-Plus-Frauen. Deutlich höher als gegenüber lesbische und heterosexuelle Frauen. Das ist auch für heterosexuelle Frauen viel zu hoch, mit 35% war das, glaube ich, aber bei Bi-Plus-Frauen ist es noch deutlich höher, fast doppelt so viel.
Ist das dann nochmal eine speziellere Form der Gewalt oder warum ist diese Zahl da gerade so hoch?
Also das wurde in den Studien nicht erforscht, woran es liegt, aber ich denke, es liegt auf der Hand, weil man sagt halt, ach, als bisexuelle Frau bist du verfügbar und du stehst doch bestimmt auf einen Dreier und da werden dann halt die Grenzen so gesetzt, dass man sagt, ja okay, dann kann man Grenzen leicht verschieben sozusagen. Das geht natürlich nicht und sind natürlich Vorurteile. Aber es liegt, glaube ich, an diesem Vorteil, dass Bi-Frauen verfügbar seien und ihr wollt auch Sex, sonst würdet ihr nicht zu eurer selbstbewussten Sexualität stehen. Und deswegen denkt man wahrscheinlich, dass man da übergriffig sein kann.
Das heißt, du würdest schon sagen, dass ein Weg zu mehr Akzeptanz zwingend über auch eine größere Reichweite für die Bi-Plus-Community führen muss?
Ja, Sichtbarkeit macht was. Das sehen wir auch bei BIPOC-Personen, also Schwarzen und People of Color, dass es auch für die sehr wichtig ist. Es gab doch diesen Film, da Ariel, die Meerjungfrau, und dann gab es irgendwie Leute, die dagegen waren, wobei ich dafür kein Verständnis habe. Aber irgendwelche jungen, schwarzen Mädchen, die hatten plötzlich Tränen in den Augen, weil sie plötzlich sich identifiziert gesehen haben und sagen so, hey, guck mal, die ist so wie ich. Und das ist irgendwie wichtig, so Sichtbarkeit. Und von irgendwelchen populistischen Seiten heißt es so, ja, das reicht euch jetzt, müsst ihr euch denn immer zur Schau stellen. Ja, gucken wir mal in die Studien rein. Auch heutzutage ist in den Medien immer noch ein heteronormatives Weltbild der Standard. Da sehen wir eben einen Mann und eine Frau, die sich verlieben. Das ist der Standard und das fällt gar nicht mehr auf. Und nur weil in irgendeiner Serie, in irgendeinem Film mal auch ein lesbisches, schwules oder bisexuelles Pärchen da ist, heißt es ja nicht, dass der ganze Film nur davon voll ist, sondern ist es halt auch, gehört mit zur Vielfalt dazu und das ist völlig okay. Mhm. Ja, das ist halt normal, so genauso wie das andere auch. Und das muss auch wiedergegeben werden. Also ein bisschen entspannter und ein bisschen aufgeklärter sein und erkennen, dass das völlig okay und völlig normal ist. Man liebt Menschen und damit reicht es doch eigentlich schon sozusagen. Wenn beide das möchten und mündig sind, dann ist das völlig okay und andere haben sich damit rauszuhalten.
Also einfach nicht in die Sexualität anderer Leute einmischen, wenn die nicht wirklich explizit darum gebeten haben. Und ich bin übrigens auch gar nicht gegen Gossipen oder sowas, ne? Ich liebe Gossip. Ich liebe es, darüber zu spekulieren, welcher Promi mit wem, warum zusammen sein könnte, wer wo beim Knutschen, beim Händchenhalten erwischt wurde, ne? Aber das geht ja alles auch, ohne die Privatsphäre von Menschen zu verletzen und vor allen Dingen auch, ohne die Sexualität in Frage zu stellen. Also ja, meinetwegen, ne? Guckt, ob Anthony Porowski vorher schon mal mit dieser Frau zusammengesehen wurde. Guckt, wann er seine letzte Trennung offiziell verkündet hat. Ja, guckt, wann da vielleicht irgendwo gemeinsame Verlinkungen stattgefunden haben. Analysiert Körpersprache. Guckt irgendwie, wer sich wann von wem welche Klamotten ausgeliehen hat. Alles super, macht alles mega Bock. Aber dieser Part mit, warum ist da eine Frau an seiner Seite?
den sparen wir uns einfach, okay? Und zum Runterkommen, vor allen Dingen für mich, bekommt ihr jetzt noch ein Liebestagebuch. Wobei runterkommen, mal gucken, ob das so gut klappt, weil es wird heiß, beziehungsweise filmreif. Es war sehr aufregend alles für Louis. Der hat nämlich eine Frau getroffen, mit der er online gematcht hat. Erstmal haben sich die beiden völlig harmlos an einem Späti getroffen. Und so ging es dann weiter.
Wir hatten dann ein ziemlich cooles Date und sind dann irgendwie auf das Thema Therapie gekommen und ob wir gegenseitig in Therapie sind und haben uns quasi jeweils beide so ein Seelenstück bisschen gelegt, was ich extrem ungewöhnlich fand, eben weil es so schnell ging und andererseits extrem schön, weil das einfach auf offene Ohren gestoßen ist, auf jemanden, der das in keinster Weise irgendwie kritisch beäugt hat oder da irgendwie dem skeptisch gegenüberstand, empathisch reagiert hat und auch selber sehr, sehr offen war und sich verletzlich gezeigt hat. Und nachdem wir dann da irgendwie so, ich weiß gar nicht, Stunde, anderthalb vielleicht, gesessen hatten, haben wir dann beschlossen, dass wir wieder zurückgehen da, wo wir uns getroffen hatten und uns dann noch was zu essen suchen. Also da waren wir dann auf einmal extrem close, extrem nah, also nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Haben uns dann super lange umarmt, sind den ganzen Rückweg irgendwie Hand in Hand gelaufen. Beim Essen wollten wir auch schon, glaube ich, kaum die Finger voneinander lassen. Haben dann irgendwie uns draußen vor dem Restaurant dann nach dem Essen das erste Mal geküsst, beziehungsweise abgeknutscht. Wäre, glaube ich, das bessere Wort. Sind dann noch was trinken gegangen, sind dann bei diesem Trinken, haben wir auch ständig gewechselt zwischen so extrem emotionalen Gesprächen, Umarmungen und dem Teilen von Wünschen, Hoffnungen, Träumen. Wie viele Kinder könntest du dir vorstellen? Willst du in der Stadt bleiben oder aufs Land ziehen? Also schon ziemlich viel, ziemlich schnell, ziemlich krass. Hab sie dann, glaube ich, und das war auch so, war so ein bisschen Hollywood-mäßig, weil dann, das war dann genauso kurz bevor ihr Zug dann kam. Und dann habe ich sie nochmal so richtig abgeknutscht und auch so ein bisschen hochgenommen. Sie ist dann auch voll drauf eingegangen, hat sich dann quasi mit den Beinen nochmal so um mich rumgeschlungen. War wirklich so ein Hollywood-Ding. Also super, super Date. Wahrscheinlich, glaube ich, sogar das beste Date, was ich jemals hatte. Wir haben dann den nächsten Tag damit verbracht, ein bisschen hin und her zu schreiben, ein paar Sprachnachrichten hier und da. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie auch extrem happy war mit dem, was sie da am Vortag sozusagen erlebt hatte bei dem Date. Und wir hatten uns eigentlich verabredet für den nächsten Tag dann. Da hatte ich nichts zu tun und eigentlich wollten wir uns erst abends treffen, aber ich bin dann nochmal drauf eingegangen, habe mich nochmal gemeldet und habe gesagt, ich würde dich auch schon gerne früher sehen. Wenn du heute irgendwas machst, dann würde ich da gerne mitmachen, wenn es dir recht ist. Und so war es dann auch. Sie hatte dann noch eine Besorgung zu erledigen und dann haben wir uns getroffen. Und so während dieser Besorgung war ich allerdings der Meinung, dass wir einfach da weitermachen können, weitermachen wollen, wo wir quasi Samstag aufgehört haben. Das ganze Thema Umarmungen und Händchen halten. Und ich habe das im Prinzip so durchgezogen. Ich habe aber gemerkt, dass sie sich mit der Zeit auch immer mehr, glaube ich, distanziert hat. Ich habe dann irgendwann gefragt, ob ich ihr eigentlich zu aufdringlich bin. Dann meinte sie, ja, vielleicht ein bisschen. Und bevor wir dann ganz nach Hause sind, hat sie dann am Zielbahnhof gesagt, dass sie diesen romantischen Funken, den wir halt zwei Tage vorher quasi am Samstag hatten, dass sie den nicht mehr spürt und das an der Stelle gerne abbrechen wollen würde. Und das war schon ein herber Schlag. Und ich bin dann, ja klar, nach Hause, war dann auch sehr emotional und habe das dann aber alles nochmal reflektiert und habe ihr dann auch nochmal eine Nachricht geschrieben, hey, ich hoffe, dass ich da irgendwie keine Grenze irgendwie von dir überschritten habe. Sie meinte dann aber auch, also dass sie auch gerade aus einer Beziehung kommen würde und dass sie eigentlich Sachen langsam angehen lässt und sich langsam entwickeln lässt, obwohl ich diesen Eindruck am Sonnabend überhaupt gar nicht hatte. Und ja, dass es einfach zu schnell zu viel war. Der Kontakt seither hat sich dann auch nicht wieder ergeben. Und das ist ja auch generell die Frage, ob man sagen hätte können, hey, lass mal zwei, drei Gänge runterschalten. So, ne? Aber bei ihr ist ja da sofort der Fluchtmechanismus reingekickt. Und das war einfach extrem schade.
Ja, diese Wendung hat man dann wahrscheinlich auch nicht so richtig auf dem Schirm, ne? Wenn man selbst voll auf Endorphin drauf ist. Vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Wendung. Oder ist es irgendwann einfach ein richtig, richtig cooles, perfektes Date gewesen. Auch wenn dann am Ende doch nichts draus geworden ist, der Moment, der war ja trotzdem da. Wie es bei Louis weitergeht, das hört ihr dann natürlich auch hier. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Frank Thies für die Infos zum Thema B+. Und danke an euch fürs Zuhören. Ihr wisst, Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche, die schickt wie immer gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.